Insolvenzen am laufenden Band, Teuerung im Alltag und ein wachsendes Budgetdefizit. Die Hiobsbotschaften aus der österreichischen Wirtschaft reißen nicht ab. Wie schlimm die Lage wirklich ist, welche Ursachen es gibt und ob die Regierung in der Lage sein wird, die Probleme zu lösen, das bespreche ich jetzt mit dem Unternehmer und Politikberater Gerald Markel in der heutigen Ausgabe von Wirtschaft am Mittwoch. Ich grüße Sie, Herr Markel.
Einen schönen Gruß ins Auf-1-Studio und danke, dass ich wieder mal bei Ihnen sein darf.
Vielen Dank auch für Ihre Zeit, Herr Markel. Ich habe es eingangs bereits erwähnt, die österreichische Wirtschaft ist schwer angeschlagen. Kann man vor diesem Hintergrund bereits von einer handfesten Wirtschaftskrise sprechen?
Ich hätte die Formulierung weitaus strenger gewählt. Die österreichische Volkswirtschaft fliegt uns gerade buchstäblich um die Ohren. Und das meine ich wirklich wörtlich. Ich bin seit 1993 Unternehmer, ich habe so etwas nicht einmal annähernd erlebt, und zwar quer durch alle Branchen haben wir die tiefste und stecken wir in der tiefsten Wirtschaftskrise, die wir in diesem Staat, in der Zweiten Republik jemals hatten. Das ist völlig unzweifelhaft. Und die katastrophale Situation wird dadurch noch verstärkt, dass sich hier externe Faktoren mit hausgemachten Faktoren mischen. Und das Ergebnis ist die längste Wirtschaftskrise in der Geschichte Österreichs, die schlechtesten Wirtschaftsdaten, die wir jemals hatten. Österreich ist am Schluss, ist das Schlusslicht. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das Schlusslicht unter allen Industrienationen der Erde. Es gibt kein Land auf der Erde, kein industrialisiertes Land auf der Erde, das im Moment schlechtere Wirtschaftsdaten hat als Österreich. Es ist eine Katastrophe und keine Krise.
Das sind erschreckende Tatsachen, die Sie dort unseren Zuschauern offenlegen, Herr Markel. Die österreichische Bundesregierung hat ja umfassende wirtschaftliche Reformen und einen Aufschwung versprochen. Viele Menschen im Land zweifeln jedoch daran, wie man den aktuellen Umfragewerten auch entnehmen kann. Trauen Sie dieser Regierung persönlich zu, dieses Problem zu lösen?
Nein. Die Antwort lautet nein. Die Regierung, ich habe es ihr nicht zugetraut, bevor sie begonnen hat. Und ich wurde in meinem Pessimismus sogar noch übertroffen. Diese Regierung hat herausgestellt, ist eigentlich nichts anderes als der Totengräber des Landes, beziehungsweise sind das diejenigen, die noch ihre letzten Schäfchen ins Trockene bringen und die sich noch selbst am Staatswahl, ich nenne sie mal die Putzerfische des Staatswahls. Das sind die am Staatswahl draufhängen und dann noch das abknabbern, was der verändernde Staatswahl gerade noch von sich knabbern lässt. Das Erschreckende ist, dass wir nicht in der Lage sind, Reformen in Gang zu bringen, dass diese Regierung es nicht einmal ernsthaft versucht, sondern einfach irgendwie hofft, es wird von irgendwoher ein Wunder kommen. Dieses Wunder kommt nicht. Ganz im Gegenteil, die Krise wird eigentlich von Monat zu Monat schlimmer. Und ich sehe keine andere Möglichkeit, als diese Regierung durch öffentlichen Druck, durch öffentlichen Protest und in dankenswerter Weise auch in Medien wie Ihrem dazu zu bringen, dass die Bevölkerung diese Regierung dazu bringt, endlich einzugestehen, dass sie es nicht kann, zurückzutreten, und das Volk soll neu entscheiden. Und dann brauchen wir im Jahr 2026 wahrscheinlich so etwas wie eine Regierung der nationalen Einheit, denn mit einem normalen Kurswechsel ist es nicht mehr getan. Hier muss das Land komplett neu erfunden werden.
In der öffentlichen Debatte werden ja auch unterschiedliche Gründe für diese verheerende wirtschaftliche Lage diskutiert, darunter die Themen Schuldenpolitik und Energiepreise. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht die Maßnahmen während der Corona-Pandemie, etwa die Einrichtung eines milliardenschweren Covid-19-Krisenbewältigungsfonds, Herr Markel? Wie schätzen Sie das ein?
Während der Covid-Pandemie, dieses koste es, was es wolle, und das Öffnen der Geldschleusen hat das Ganze nur beschleunigt, hat das Sterben unseres Standortes nur beschleunigt. Das wahre Problem ist und das ist gerade unser größtes Problem, wir haben ein strukturelles Problem. Das ganze System insgesamt unserer Volkswirtschaft und unseres Staates ist am Ende seines Lebenszyklus. Wir können so nicht mehr weitermachen. Und was hier von der Regierung gemacht worden ist, während der Covid-Pandemie, war eigentlich nichts mehr als eine zusätzliche Schleuse zu öffnen, die das Ganze beschleunigt hat. Wenn Sie mich nach der wichtigsten Ursache fragen, dann ist das sehr leicht erklärbar. Wir sind ein Land mit extrem hohen Sozialleistungen. Gut für viele, schlecht für den Standort. Wir haben die höchsten Sozialleistungen pro Kopf überhaupt auf der ganzen Welt. Wir haben zweitens ein sehr hohes Lohnniveau. Wir haben sehr hohe Bürokratiekosten. Wir haben ein Bürokratiemonster. Und wir konnten unsere Waren nur deshalb halbwegs auf den Märkten, auf den Weltmärkten verkaufen, weil wir der dritte Faktor bei der Produktion, nämlich die Energie, die war billig und immer verfügbar. Und jetzt haben wir Faktor 1, Faktor 2 noch verschlechtert und Faktor 3, die billige Energie ist weg. Und diese drei Faktoren zusammengenommen haben zu dem geführt, was wir jetzt sehen, nämlich die tiefste und längste Wirtschaftskrise aller Zeiten.
Viele unserer Zuschauer stellen sich sicherlich auch die Frage, welche der aktuellen Probleme sind in Haus bzw. Politik gemacht? Welche Rolle spielt hierbei die Bürokratie? Sie haben es gerade eben schon erwähnt, dass wir einen riesigen bürokratischen Apparat haben, der uns da natürlich auch immer wieder am Bein stellt.
Das Bürokratiemonster ist selbst geschaffen. Die Energiekrise ist selbst geschaffen. Die spielt zusammen aus einerseits der European Green Madness, diesem Nachbeten der Klimareligion und vor allem der daraus folgenden Ökoplanwirtschaft, die unseren Standort vernichtet. Dazu kommen die Sanktionen gegen Russland, die uns von der billigen Energie und zuverlässig gelieferten Energie abgeschnitten haben. Und dann kommt ein darüber noch liegendes, völlig unbewegliches Staatsmonster im politisch-medialen Komplex, das jede Reform im Ansatz verhindert, weil jeder seine eigenen Pfründe sichern will. Es ist so vielschichtig, dieses Problem, dass man eigentlich nur sagen kann, und Sie wissen, ich komme aus dem Bau- und Immobiliengewerbe, das Ganze ist nicht mehr zu halten, wir müssen abreißen und neu bauen.
Ja, da haben Sie es gerade schon angesprochen. Wie ist denn die Lage aktuell dort in der Immobilien- und Bauwirtschaft? Wie schätzen Sie das ein?
Die existiert nicht mehr. Ich habe meine erste Liegenschaft 1989 gekauft und seit 1993 tue ich nichts anderes als Immobilien entwickeln in CEE. Der deutsche Markt ist schon schlecht, aber was am österreichischen Markt passiert ist, der österreichische Markt ist ausradiert. Und zwar buchstäblich. Mittlerweile geht das jetzt sogar schon so weit, dass auch die frühere sichere Bank des sozialen Wohnbaus massiv stottert. Wer von uns hätte gedacht, dass ein Baustoffhändler, bei dem auch viele private Häuselbauer einkaufen gehen, eine seit 100 Jahren bestehende Firma insolvent anmelden muss, Küchenstudios, Fensterlieferanten, Planungsbüros, große Immobilienkonzerne, kleine Immobilienfirmen. Alles dieser gesamte Komplex rund um die Bau- und Immobilienwirtschaft, den hat es als erstes erwischt. Der ist am tiefsten in der Krise und ja, ich würde das Ausradieren nennen. Es ist eigentlich, mein Beruf existiert nicht mehr und viele andere Teile der Branche sind so schwer angeschlagen, dass ich im Moment keinen Weg daraus sehe, aus der Krise raus, wobei ich ja noch, beziehungsweise meine Branche noch das Glück hat, dass Österreich derzeit noch ein Bevölkerungswachstum hat und wir in wenigen Jahren, nämlich in spätestens 2 bis 3 Jahren, werden uns die diversen Experten erzählen, dass in Österreich 100.000 Wohnungen fehlen. Bis dorthin wird es aber keine Baufirma und keinen Immobilienkonzern mehr geben, der es überlebt hat. Und wie gesagt, ich komme noch einmal darauf zurück, selbst die sichere Bank der sozialen Wohnbauträger sind mittlerweile ganz stark auf der Bremse und es gibt auch hier kaum mehr Neubauten. Also meine Branche ist als Speerspitze in die Krise gefallen, wird vielleicht wieder als erste rauskommen, aber auch hier gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe, abreißen, neu bauen.
Ja, da haben Sie es gerade angesprochen. Das sind natürlich jetzt ernüchternde Tatsachen, die auch vielen Zuschauern jetzt sicherlich viele Fragezeichen auf die Stirn werfen. Trotzdem wollen wir irgendwie versuchen, mal irgendwie positiv auch in die Zukunft zu schauen. Deswegen an Sie die Frage, welche Schritte bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um die Wirtschaft in Österreich wieder anzukurbeln?
Also zunächst einmal benötigt es die Einsicht aller, und zwar aller Staatsbürger, aller Verantwortungsträger, dass das bisherige System nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Ich nenne Ihnen ein kleines Beispiel. Als ich von der Volksschule in das Gymnasium gewechselt bin, Anfang der 70er Jahre, hatte Österreich knapp 4.500 Gesetze und knapp 20.000 Verordnungen. Jetzt, im Jahr 2025, haben wir, wenn Sie das Rechtssystem reinsehen, mehr als 100.000 Gesetzesnormen. Ihr und mein Leben ist mit mehr als 100.000 Normen geregelt. Das geht so nicht. Der Staat hat das Recht nicht dazu und unsere Wirtschaft und unsere Freiheit wird so geknebelt, dass jeder unternehmerische Ansatz, jede Reform im Ansatz erstickt wird. Das ist einmal die erste Einsicht. Die zweite Einsicht ist, wir müssen erkennen, dass unser Standort davon abhängt, dass wir billige und jederzeit verfügbare Energie haben. Bevor wir das nicht haben, und das bedeutet ungefähr 5 bis 7 Cent die Kilowattstunde, das wäre also ein Drittel bis ein Viertel des jetzigen Niveaus. Wir müssen dorthin wieder zurück. Bevor wir dorthin nicht wieder zurückkommen, wird gar nichts funktionieren. Es wird kein Reformschritt funktionieren. Es wird kein Neuanfang funktionieren. Jederzeit billige und verfügbare Energie ist die Grundlage jeder Industrienation. Das wären die ersten beiden Schritte. Also Energie billig machen und Bürokratiemonster töten, das wären die zwei wichtigsten Schritte. Dann der dritte Schritt wäre, nach Argentinien zu schauen, Miele für Österreich zu adaptieren und den Menschen wieder zu sagen, das Wichtigste an unserem Dasein ist die Freiheit. Die Freiheit zu scheitern, ja, aber vor allem die Freiheit, es zu probieren. Wenn wir diese drei Faktoren in den Mittelpunkt stellen und wenn wir diese drei Faktoren an die Spitze aller unserer Anstrengungen stellen, dann könnte es uns gelingen, wieder irgendwann aus diesem Tal der Tränen rauszukommen. Aber leider, und da kann ich Ihren Zuschauern leider nichts Besseres sagen, ich sehe nicht einmal die geringsten Anzeichen dafür, dass eines der drei Dinge passiert. Und das macht mich als Staatsbürger und als Mann, der dieses Land sehr liebt, wirklich betroffen und sehr, sehr traurig.
Das sind auf jeden Fall schon mal sehr interessante Ansätze, die Sie uns da gegeben haben. Und ja, wir werden sehen, ja, inwieweit dann auch mal ein politischer Wandel eintritt und wir dann vielleicht doch noch hier auch in Österreich das Ganze abwenden können.
Darf ich hier noch einen Satz sagen?
Sehr gerne, ja.
Ich möchte nämlich gerade für Ihre Seher und auch für meine Leser, es gibt jetzt im Moment keinen Wunderwuzi. Und wie man das in Österreich sagt, ja. Das heißt, auch die Erwartung an eine neue Regierung, selbst wenn morgen, und ich nenne das Ding jetzt beim Namen, selbst wenn morgen Neuwahlen sind und Herbert Kickl hätte die absolute Mehrheit, auch der steht vor dem gleichen Problem. Der Kanzler im Moment heißt vielleicht mit Vornamen dann Herbert, aber mit Nachnamen immer noch Krise. Und selbst ein Herbert Kickl, und das ist sehr wichtig in der Erwartungshaltung, die Leute dann haben, selbst ein Herbert Kickl benötigt die Einsicht der gesamten Bevölkerung, dass unser System insgesamt neu aufgebaut werden muss, denn sonst wird auch ein Herbert Kickl an dieser Krise scheitern. Und ich denke, das ist sehr wichtig, dass man das Ihren Hörern und meinen Lesern immer wieder dazu sagt, damit die Erwartungshaltung nicht zu hoch ist.
Ich denke, das sind auf jeden Fall schon mal gute abschließende Worte. Vielen herzlichen Dank an den Unternehmer und Politikberater Gerald Markel für diese Einblicke zur aktuellen österreichischen Wirtschaftskrise. Und ja, wir können alle nur hoffen, dass wir da irgendwie auch in eine positive Zukunft steuern. Aber momentan haben wir erstmal diesen Riesenberg der Krise zu bewältigen. Herr Markel, vielen herzlichen Dank für die Einschätzungen.
Vielen herzlichen Dank. Und Sie wissen, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Danke.